Weltspiegel, Thema.
Tod auf der Balkanroute. Eine Recherche gegen das Vergessen. Am Mikrofon ist Esther Saub.
Sarahs ältester Sohn kommt nicht mehr zurück. Reza hat seiner Mutter die Wahrheit gesagt. Reza erzählt seiner Schwester in Münster, dass ihr Bruder Mohammed tot ist. Den Toten auf der Balkanroute ihre Identität zurückgeben. Möglich nur durch eine Vermisstensuche auf eigene Faust.
Mindestens 170 Menschen sind seit Juli 2013 auf dem Weg von der Türkei nach Mitteleuropa gestorben. Diese Zahl haben Kolleginnen und Kollegen aus dem ARD-Studio Wien in einer mehrere Jahre dauernden Recherche dokumentiert. Vermutlich ist die Dunkelziffer aber um einiges höher. 170 Menschen, der jüngste 6 Wochen alt, der älteste 56 Jahre. Eine Ahnung dessen, was die Angehörigen dieser Toten durchmachen, haben wir eben gehört. Darko Jakovlevic, Sie haben die Mutter begleitet, die geweint hat um ihren Sohn. Wer war denn dieser Sohn Mohammed?
Das war ein junger Mann, 24 Jahre alt, und er kommt aus Afghanistan. Seine Familie, sie ist ja auch 2015 von Afghanistan über den Iran, über die Türkei nach Europa gekommen. Und in Griechenland, da wurden sie getrennt. Da hat der Schlepper, den sie bezahlen mussten, gesagt, die jüngeren Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die gehen in einer eigenen Gruppe weiter und die Familien bleiben zurück. Und so ist Mohammed mit anderen Jungs weitergezogen als erste Gruppe, doch sie kamen nie in Deutschland an.
Damals, 2015, als diese Familie sich auf den Weg gemacht hat, sind ja noch sehr viele Menschen über die Grenze gekommen, 100.000 allein im Juni. Und danach hat dann Europa mit seinen Anrainerstaaten zusammen die Grenze immer weiter zugemacht oder diese Route zugemacht. Wie ist es denn heute? Gibt es die Balkanroute überhaupt noch?
Ja, es gibt sie, aber Sie sagten es eben, es gab da im März 2016 eine ganz große Zäsur. Die Balkanroute wurde offiziell geschlossen. Aber nichtsdestotrotz, die Route, auch wenn sie geschlossen ist, ist weiterhin durchlässig. Das heißt, ob legale oder illegale Migranten, Flüchtlinge, wir wissen es nicht so genau, wer kommt da eigentlich weiter? Es gibt sie, nur eine Kennziffer. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 20.000 Menschen, die in dem kleinen Bosnien ankamen und weiter wollten nach Kroatien. Und heute gibt es in Bosnien an die 4.000 Menschen, die da ausharren. Und der Rest ist quasi weitergezogen, weiter nach Kroatien, weiter nach Norden.
Man hört es schon, Sie beobachten das ziemlich konzentriert und sind nah dran an dem Thema. Jetzt ist das Thema Tote auf der Balkanroute natürlich nochmal ein besonderer Aspekt dieser Flucht. Wie sind Sie denn darauf gekommen, genau danach zu suchen?
Also es ist so, meine erste Informationsquelle, das sind lokale Medien. Und in den letzten Jahren, auch 2015, können Sie so Kurzmeldungen lesen von meistens Verkehrsunfällen. Und da gab es einen Zugunfall mit 14 Toten. Das war im April 2015 in Nordmazedonien. Und da habe ich gesehen, okay, es ist was passiert, aber ich habe seitdem danach nie wieder gehört, was ist eigentlich mit den Toten passiert, beziehungsweise wo sind die Angehörigen? Also ich habe nie eine Geschichte hinter den Schlagzeilen danach gesehen oder gehört, gelesen.
Und diese Geschichte haben Sie dann selber gemacht, und zwar zunächst 2017 für den Weltspiegel. Da haben Sie Menschen getroffen in Nordmazedonien, denen es ein Anliegen war, den unbekannten Toten ihre Würde zurückzugeben. Und besonders ist mir in Erinnerung geblieben die Aussage des Imams, der die damals bestattet hat.
Ich sah abgetrennte Gliedmaßen von der Größe dieses Kleidungsstücks von Stadtmitarbeitern in durchsichtigen Mülltüten gepackt. Ich sollte sie beerdigen. Nein, dachte ich, nicht so. Jeder hätte sich gefragt, wo bin ich hier? Bei einem Begräbnis oder in einem Schlachthof? Ob Migranten oder Illegale, es sind Menschen. 14 sind tot und ich beschaffte Leinentücher in weiß und blickdicht. Ich bat die Behörden um Unterstützung. Die Antwort: Für Leichentücher gibt's kein Geld.
Die Geschichte dieser 14 Männer, die in der Nähe der nordmazedonischen Kleinstadt Veles von einem Zug überrollt worden sind, hat sie nicht mehr losgelassen, Darko Jakovlevic. Warum?
Ja, ich wollte wissen, wieso haben die Behörden damals die Ermittlungen eingestellt? Warum haben sie nicht begonnen, Angehörige zu suchen? Also die Behörden zeigen erst einmal kein außerordentliches Engagement, also gegenüber den Toten, aber auch auf der anderen Seite die Angehörigen. Also diese Frage blieb damals offen, auch bei Ausstrahlung des Films in 2017. Wo sind eigentlich die Angehörigen der 14 Toten?
Sie haben sich dann selber auf die Suche gemacht und haben Angehörige gefunden. Mütter, eine Schwester, Brüder von insgesamt 3 Toten. Wie ist es Ihnen gelungen, die zu finden und dann auch deren Vertrauen zu gewinnen?
Ich wollte unbedingt wissen, wo sind jetzt eigentlich Angehörige, beziehungsweise es gab ja auch Überlebende des Zugunglücks. Und dann gab es ja die Ausstrahlung 2017 im März. Einige Tage später, da habe ich eine große Resonanz eigentlich erlebt. Viele Zuschriften, auch von Zuschauern, die sich empört gezeigt haben. Wie kann das sein, dass in Europa so etwas passiert? Wie kann das sein, dass sich niemand zuständig fühlt, Angehörige zu suchen? Und ein junger Mann aus Baden-Württemberg, der mir geschrieben hat, der sagt, ich kenne so eine Familie. Hier ganz in der Nähe bei mir in Baden-Württemberg leben die, eine afghanische Familie. Und die haben den Filmbeitrag gesehen und glauben, dass in diesem Grab in Welles, dass unter den Toten auch ihr Sohn ist, der Hamid. Und so bin ich erst einmal mit dieser Familie in Baden-Württemberg in Kontakt gekommen. Ich bin dorthin gefahren und das war ein sehr emotionaler Moment, weil all diese Fragen, die ich hatte, die Familie komplett aufgewühlt hat. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass sie irgendwie auch erleichtert waren, weil es kommt sonst niemand und fragt nach ihrem Sohn Hamid. Sie wussten auch selber nicht, an wen sie sich wenden konnten.
Die haben sich dann auf den Weg gemacht nach Welles, nach Nordmazedonien. Und das haben sie zusammengefasst, diese emotionale Reise in einer Story im Ersten.
Mahdi und die anderen Familien hatten das Warten in Deutschland satt. Endlich haben sie jetzt ein Visum für 10 Tage bekommen. Sie konnten es kaum glauben. Sie wollen nach Welles, dem Ort, wo 2015 ein Zug 14 Flüchtlinge überrollte. Aber seit dem Zugunglück gibt es gar keine Lebenszeichen mehr. Mahdi war 16 Jahre alt, als er 2015 die Balkanroute erreichte, zusammen mit Alireza, seinem 14-jährigen Bruder. Ihre Mutter ist im Iran geblieben. Mahdi hat ihr fest versprochen, seinen Bruder zu finden.
Wir waren eine Gruppe, die von Mazedonien nach Serbien wollte. Und in der Nacht, es war stockdunkel, waren wir so an die 20 Leute. Als wir dann hier ankamen, sind wir mit einer anderen Flüchtlingsgruppe von Somaliern in einen heftigen Streit geraten. Während der Rauferei kam hinter den Somaliern auf einmal ein Zug. Dann ging alles so schnell.
Mahdi verliert seinen Bruder aus den Augen.
Ich schrie nach meinem Bruder. Alireza, Alireza, wo bist du? Ich fragte mich, welchen Weg ist er gegangen? In welche Richtung bloß? Zurück, nach vorne. Ich bin dann einfach geradeaus entlang gelaufen, vorbei an den zum Stehen gekommenen Zug. Und dabei sah ich überall auseinandergerissene Körper.
Damals, direkt nach dem Unfall, gab sich keiner die Mühe zu klären, wer wer ist. Die Toten hatten keine Ausweise. Überlebende wurden nicht als Augenzeugen angesehen, sondern als illegale Migranten. Mahdi wurde sofort von der Polizei nach Skopje gebracht. Weggesperrt in dieses geschlossene Lager. Ohne Dolmetscher, ohne Rechtsbeistand. Seine Bitten um Hilfe, seinen Bruder zu suchen, vergeblich. Die Polizeidienststelle in Welles. Der Kommissar will unerkannt bleiben, legt kommentarlos die Fotos vor. Reza erkennt seinen Bruder Mohammed sofort. Auch sein Bruder Alireza ist unter den Toten. Zertrennte Körper, stark deformiert. Die Bilder sind erschütternd.
Darko Jakovljevic, Sie haben diese Bilder auch gesehen. Was war das für ein Moment für Sie, als die vorgelegt wurden? Wie kann man da journalistisch distanziert bleiben?
Also im ersten Moment kann man das nicht. Bin ich auch nicht und gebe ich auch zu, das ist einfach so. Ich bin dann auch an der Stelle erst einmal auch Mensch. Also ich war kurz davor, die Dreharbeiten abzubrechen, weil ich einfach gemerkt habe, die jungen Männer, die verloren auch sozusagen erstmal die Farbe im Gesicht. Also ich hatte den Eindruck, denen wird schlecht, die kippen gleich um. Ich habe auch gesehen, es gibt keinen Seelsorger, keiner, der herbestellt wurde von der Polizei. Also ich war kurz davor zu sagen, okay, wir brechen mal ab, wir machen jetzt eine Pause. Allerdings, nachdem die beiden Jungs ihre eigenen Brüder erkannt haben, haben die sofort sich auf die Suche gemacht nach dem Hamid. Die haben gemerkt, beide, Reza und Mahdi, sie haben jetzt vielleicht nicht mal eine halbe Stunde Zeit und das ist ihre einzige Chance, um zu klären, was ist mit Hamid. Gleichwohl, während sie gesucht haben nach dem Hamid, haben sie ja drei weitere Flüchtlinge wiedererkannt. Und das war so eine, bei beiden eine Energie noch vorhanden, eine Restenergie, die sie einfach genutzt haben, in der Kürze der Zeit einfach noch mehr Leute wiederzuerkennen, so wie sie es getan haben bei ihren eigenen Brüdern.
Diese drei weiteren, die sie erkannt haben, da ist ja nichts weiter unternommen worden. Die Behörden haben bis heute nicht die Angehörigen informiert. Was ist da los? Das Rote Kreuz, die Behörden in Nordmazedonien, warum reagiert niemand? Konnten Sie sich das erklären?
Ja, bis heute ist das offen geblieben, warum sozusagen die Polizeidienststelle in Veles, die ja die genauen Adressen und Namen der Eltern hat, warum die nicht jetzt reagieren, warum die nicht einfach die Botschaften einschalten und in den entsprechenden Ländern die Angehörigen kontaktieren. Das ist in der Tat bis heute nicht passiert und mir selber auch unverständlich. Die Dreharbeiten waren im vergangenen September 2018 und nachgefragt haben wir jetzt noch einmal im März 2019. Sie sehen, in diesem Zeitraum allein ist nichts passiert.
Nun leben ja diese Menschen, die Angehörigen in Deutschland, haben hier einen Aufenthalt, aber auch Deutschland hat ihnen nicht geholfen zu suchen. Warum nicht?
Weil wir in Deutschland keine klaren Zuständigkeiten dafür haben. In der ganzen EU haben wir dafür keine klaren Zuständigkeiten. Obwohl es immer so, wie es so schön heißt, ja gilt, dass wenn ein Todesfall passiert, dann ist jeder Staat verpflichtet, auf seinem Territorium jeden Todesfall aufzuklären. Doch wenn es um Migranten oder Flüchtlinge geht, da merke ich, ist sozusagen die Bewertung eine andere. Das heißt, das Problem, Angehörige schnell zu informieren, ist erst einmal offenbar nachrangiger. In Deutschland ist es so, sie können bestenfalls zum Roten Kreuz hingehen, einen Suchantrag stellen und dann können sie, wie in vielen Fällen, erst einmal warten. Es gibt auch keinen geregelten, keinen systematischen Datenaustausch, wenn es um tote Flüchtlinge und Migranten geht. Das ist nicht nur die Balkanroute, es ist ein weltweites Problem. Die UNO selbst, die hat 2 Jahre lang verhandelt und hat diesen Punkt, das Identifizieren von toten Flüchtlingen und die schnelle Kommunikation mit den Angehörigen, als einen eigenen Punkt mit aufgenommen in dem UN-Migrationspakt. Ist aber leider Gottes nicht rechtsverbindlich. Und das heißt aber auch für die betroffenen Familien, sie haben keinen Rechtsanspruch auf eine staatliche Hilfestellung bei der Suche nach ihren toten Verwandten.
Es geht ja um 3 Familien hier und die leben alle in Deutschland. Was wissen Sie von denen heute? Was machen zum Beispiel die Geschwister dieser toten jungen Menschen? Machen die eine Ausbildung? Arbeiten die?
Also die Familie in Baden-Württemberg, Fereste, sie hat noch eine weitere Schwester und Fereste, sie ist 18 Jahre alt und auch ihre Schwester ebenso. Die machen jetzt zurzeit Abitur, die haben jetzt im Mai Abiturprüfungen und sind jetzt zurzeit ziemlich im Stress. Aber ich telefoniere immer wieder mal mit allen und schaue, wie es denen heute so geht, denn es sind ja nach wie vor ungelöste Fragen und die wollen auch wieder hören, ob ich Möglichkeiten habe, in Nordmazedonien nachzufragen. Es geht zum Beispiel um die Frage der persönlichen Gegenstände, der persönlichen Sachen der Toten. Sei es ein Rucksack, sei es ein Telefon oder sei es sozusagen Schmuck, ein Ring, eine Kette. All diese persönlichen Gegenstände bedeuten den Familien, den Angehörigen in Deutschland sehr, sehr viel.
Und die liegen immer noch bei der Polizei, oder?
Die Polizei sagt nein. Die Polizei sagt uns bei der Staatsanwaltschaft. Okay. Bei der Staatsanwaltschaft durften wir nicht drehen, aber die Familien konnten selber dorthin gehen, wurden nach 15 Minuten Gespräch höflich wieder weggeschickt. Die persönlichen Gegenstände können wir bis heute nicht beantworten. Wo sind die genau? Es kann auch sein, dass die mitbegraben worden sind. Hören wir auch. Nur, sie sind jetzt irgendwo in Nordmazedonien und eigentlich wäre ihr Platz ja eigentlich bei den Angehörigen, denn ihnen würden diese persönlichen Gegenstände am allermeisten etwas bedeuten.
Die schwierige Recherche nach den Toten der Balkanroute ist noch längst nicht abgeschlossen. Das war der ARD-Wien-Korrespondent Darko Jakovlevich.
Weltspiegel, Kontext.
Warum hast du nicht angehalten? Das fragt sich Nelly jeden Tag.
Ich habe keine Ruhe.
Die 51-Jährige lebt in Bulgarien und ihr Sohn Ivailo lenkt im August 2015 einen luftdichten Kühllaster von Ungarn nach Österreich. Die 71 Flüchtlinge darin schreien und klopfen verzweifelt. Ivailo hört alles, hält aber nicht an und die Menschen ersticken qualvoll. Darunter 4 Kinder. Ivailo wird zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Wegen Schlepperei und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Die Mutter des Täters. Wir kommen ohne Verabredung zu ihr und rufen sie ans Gartentor ihres kleinen Hauses. Sie ist sofort bereit, über ihren Sohn zu sprechen. Sie wirkt müde und abgekämpft. Sie erzählt ruhig und während sie redet, schaut sie auf den Tisch oder aus dem Fenster. Sie kann ihn nicht hassen, ihren Sohn, den Täter.
Ich liebe dich.
Nelly verabschiedet sich am Gartentor. Die Mutter des Täters, die ihn in Gedanken jeden Tag fragt. Warum hast du nicht angehalten?
Als damals im August 2015 im österreichischen Parndorf die Polizei 71 erstickte Menschen in einem Laster gefunden hat, da war das Thema Tote auf der Balkanroute kurzzeitig in allen europäischen Medien. Andrea Beer, Hörfunkkorrespondentin im ARD-Studio Wien, hat sich 3 Jahre später auf die Suche gemacht nach der Mutter des Lasterfahrers. Wir haben es eben gehört, Andrea, in Ihrem Bericht. Sagen Sie, Sie haben sie am Gartentor getroffen. Wie haben Sie sie aber gefunden?
Wir haben sie so gefunden, indem wir den Prozess beobachtet haben gegen ihren Sohn Ivailo und die weiteren Mitangeklagten, inzwischen Verurteilten. Und da haben wir einfach die Orte und die Adressen rausgefunden von den Tätern, von den verurteilten Tätern. Alle kamen aus dem Nordwesten Bulgariens, die ärmste Region in der EU, bis auf einen. Das war ein Afghane, der Hauptverantwortliche für diese Schleppergruppe. Und so haben wir dann die Mutter auch gefunden.
Und wie lebt sie jetzt in diesem nordbulgarischen Dorf als Mutter eines Verurteilten?
Also wir haben wirklich eine völlig zerstörte Frau gefunden. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie sofort gesagt hat, ja, wir können sprechen. Nicht vor meiner Tochter, nicht vor meinem Enkel, aber wir können sprechen. Denn sie hat überhaupt nichts mehr zu verlieren. Sie hat 2 kleine Steinhäuser, aber sie hat überhaupt kein Geld mehr. Das Grundstück hat sie geerbt. Sie hat, als wir dort waren, keinen Strom gehabt. Sie hat auch keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Sie bekommt keine Sozialhilfe. Das ist immer ein bisschen komplizierter. Jetzt warum? Aber sie bekommt auch kein Kindergeld. Also sie ist finanziell am Ende. Sie hat auch sehr viel für ihren Sohn und die Anwälte für diesen Sohn ausgegeben.
Gemeinsam mit Ihrem Kollegen Darko Jakovlevich haben Sie ja, Andrea Beer, eine ungeheuer umfangreiche Recherche durchgeführt. Wie trägt man all diese Daten zusammen über die Opfer, über die Täter, über die Beteiligten? Gibt es denn in den Transitländern zum Beispiel Stellen, die Daten sammeln über tote Flüchtlinge?
Also das ist alles graue Theorie. Es gibt zwar natürlich UNHCR oder Rotes Kreuz, alles das auch in den Ländern Südosteuropas entlang der sogenannten Balkanroute. Aber wir haben bemerkt, zum Beispiel UNHCR wertet auch nur Medien aus, lokale Medien zum Beispiel. Das stand ja sehr oft am Anfang unserer Suche, eine kleine Meldung in Serbien, Bosnien-Herzegowina. Und das war eben unser Anfangsfaden. Und dann haben wir das aufgefächert, Behörden gefragt, Gerichtsmedizin, Polizei, Staatsanwaltschaft. Das war nicht sehr ergiebig. Wir hatten NGOs, die muslimischen Gemeinden, all das waren gute Quellen. Und wir haben das einfach so gemacht, dass wir die Meldungen, die einfach uns am vielversprechendsten schienen, in Anführungszeichen, wo am meisten Informationen waren, denen sind wir nachgegangen. Denn wir haben inzwischen auf unserer Liste über 200 Todesfälle aufgelistet. Also schon seit der Veröffentlichung Mitte März nochmal welche dazugekommen. Mhm. Und wir haben dann einfach alles ganz mühsam zusammengetragen und aufgeschrieben.
Die Menschen sterben, weil Schlepper brutal sind oder fahrlässig. Sie sterben durch Unfälle oder auch einfach nur, weil die medizinische Versorgung fehlt. Da frage ich mich, welche Verantwortung die Länder tragen, in denen das geschieht. Machen die jetzt die Drecksarbeit für die EU?
Das ist eine schwierige Frage, weil das eine ganz große Frage ist. Denn sagen wir mal so, wenn jemand in Schlepperhand stirbt, medizinisch nicht ausreichend versorgt wurde, was wir belegen können durch Zeugenaussagen, die aus unserer Sicht glaubwürdig sind, das geschieht ja im Geheimen. Die Menschen sind ohne gültige Papiere, ohne Dokumente unterwegs, die Flüchtenden oder die Migranten, aus welchem Grund auch immer. Und sie wollen ja auch gar nicht entdeckt werden. Das heißt, wenn jemand in Schlepperhand stirbt aufgrund unzureichender medizinischer Versorgung, dann wird das nicht unbedingt publik. Denn wir gehen ja deswegen von so einer großen Dunkelziffer aus, weil wir glauben, dass sehr, sehr viele Leute einfach irgendwo verscharrt worden sind. Wenn jetzt jemand, wie in dem Fall Nordmazedonien und dem Zugunfall, aus dem dann später auch ein Fernsehbeitrag wurde, das passiert ja sozusagen unter den Augen der Öffentlichkeit. Da ist es was anderes und da kann man auch das Versagen, ich würde fast sagen, das Totalversagen der Behörden belegen.
Was Sie auch berichten, sind sogenannte Pushbacks. Das bedeutet, dass Grenzpolizisten an der EU-Außengrenze Menschen einfach zurücktreiben in das Nicht-EU-Land, aus dem sie gekommen sind. Das ist aber auch nicht besonders legal, oder?
Das ist überhaupt nicht legal. Man darf natürlich Menschen, die nicht legal in ein Land eingereist sind, wieder rausweisen. Das ist möglich, aber das muss eben nach einem bestimmten Regelwerk geschehen. Das ist zum Beispiel geregelt im sogenannten Schengen-Kodex oder einfach gesetzlich geregelt in den nationalen Ländern. Da steht ja vor allem Kroatien in der Kritik. Und wir haben doch belegen können, dass Kroatien wissentlich Menschen innerhalb des EU-Landes Kroatiens aufgreift, diese Menschen sammelt und ohne ihr möglicherweise Asyl ansuchen, zu hören, einfach wieder in diesen sogenannten Pushbacks zum Beispiel zurückschickt oder zurückbegleitet nach Bosnien und Herzegowina. Ich selber war im Grenzgebiet dort, wo zwei unserer Informanten, die wir in diesem Zusammenhang haben, eine versteckte Kamera aufgestellt haben. Und da sieht man ja, wie die Grenzpolizei, die kroatische, Menschen, und zwar massenhaft Menschen, zurückbegleitet, in Anführungszeichen. Und ich war selber vor Ort, da geht es nur nach Bosnien-Herzegowina. Und auf bosnien-herzegowinischer Seite hat man uns auch bestätigt, dass das so ist.
Jetzt stimmen ja nicht alle Fluchtgeschichten, die hier so erzählt werden. Wie stellen Sie denn sicher, dass das, was Ihnen erzählt wird, auch wirklich wahr ist?
Also so, wie wir immer journalistisch arbeiten, denn sagen wir mal, Richter und Journalisten werden ja ständig belogen. Also wir werden ständig benutzt, ständig versucht, jemand uns dazu zu bringen, seine Geschichte zu erzählen. Also das ist ja sozusagen unser Handwerk, dass wir nicht reinfallen auf die Menschen. Wir hatten einen Fall, der uns von zwei Toten berichtet hat, ein Mann aus Syrien. Und wir haben einfach, hier in Wien lebt er, wo auch unser Studio ist, wir haben ihn durch Zufall gefunden, denn es ist sehr selten oder eigentlich kaum möglich, dass jemand von Tod in Schlepperhand berichtet, einfach weil das ganz schwierige Situationen auch für die Menschen persönlich sind. Was haben wir getan? Er hat uns alles erzählt. Er hat uns gesagt, ich glaube, das war da und da. Und wir haben mit seinen Angaben das Dorf gefunden. Wir haben eine Moschee gefunden, vor der ein Toter abgelegt wurde von Schleppern. Das wurde uns von zwei unabhängigen anderen Menschen vor Ort bestätigt. Und so haben wir uns eben Step by Step vorgetastet und haben zum Beispiel diese Geschichte überprüfen können. Natürlich kann man Geschichten von Flüchtenden nie durch die Bank weg überprüfen, aber das machen wir dann in den Berichten natürlich deutlich.
Im Zusammenhang mit den Toten aus dem LKW haben Andrea Beer und ihre Kollegen bei aller Entsetzlichkeit des Geschehens auch Menschen getroffen, die alles tun, um den Toten ihre Würde zurückzugeben.
Sie bezahlen und organisieren die Beerdigungen auf dem islamischen Friedhof. Mohammed bleibt vor einem weiteren Grab stehen. Das Todesdatum auch hier, 27. August 2015.
Das ist die Familie aus Afghanistan, aus Kunduz. Man hat sie nicht nach Afghanistan zurückführen können, weil die kommen aus dieser Stadt Kunduz. Und damals haben Kämpfe in der Stadt stattgefunden.
Mohammed stammt aus Damaskus. 1983 kommt er zum Studium der Betriebswirtschaft nach Wien. Und er bleibt. Mit den syrischen Angehörigen der Toten von Parndorf spricht er Arabisch. Bei Afghanen hilft der afghanische Moscheeverein in Wien. Auch ein junger Iraner wird nach der LKW-Tragödie identifiziert, wie sich herausstellt, ein Christ.
Und die Frage war, wer kümmert sich um sein Begräbnis? Man hat mich gefragt, ich sage, okay, ich übernehme das. Niemand hat sich dafür verantwortlich gefühlt, dass er ein Begräbnis bekommt. Also ich war bei drei Kirchen und man hat mir gesagt, nein, bringt nichts. Ich soll mich nicht weiter bemühen. Es geht um Kosten auch. Man möchte diese Kosten nicht übernehmen.
Auch in den Transitländern Erzählen Sie von Ehrenamtlichen, die Tote bestatten, die Gräber pflegen, die nach Angehörigen suchen. Andrea Beer, was ist die Motivation von diesen Menschen?
Menschlichkeit. Menschlichkeit, Mitgefühl, die ganz normalen Gedanken, die einen erfassen, wenn man das Elend sieht von Menschen, die auf der Flucht Probleme haben. Ich würde sagen, das vereint sie alle. Und je nachdem, in welchem Land sie sind, wird das natürlich unterschiedlich motiviert sein. Also ein Imam fühlt sich einfach verpflichtet. Und man muss sich ja klar machen, in den Ländern Südosteuropas gibt es ja viele muslimische Gemeinden, die da immer geholfen haben. Aber auch einzelne Menschen wie Herr Safur, Mohammed Samir Safur, den wir eben gehört haben, der hat gesagt, ich fühle mich einfach verpflichtet. Ich möchte das tun, denn wir haben ja gesehen, dass die Angehörigen alleine gelassen werden.
Mohammed Samir Safur, den Sie eben angesprochen haben, lebt in Wien. Da hat sich ja das politische Klima, wie insgesamt in Österreich, ein bisschen verändert. Ist noch was übrig von der allgemeinen Willkommenskultur, die es 2015 mal kurz gab?
Das kommt immer ein bisschen drauf an, wen man fragt. Also Herr Safur sagt leider nein, aber viele Menschen, die sich engagiert haben, sei es eben die islamische Gemeinde, seien es andere Nichtregierungsorganisationen. Es waren ja sehr, sehr viele Menschen, nicht Politiker, aber auch Politiker. Damals Bundeskanzler Faymann, sein Nachfolger Christian Kern, sie alle haben für die Willkommenskultur gesprochen. Und viele sagen, diese Stimmen sind da, die Menschen sind da, aber sie sind leiser geworden. Sie werden überlagert von der rechten, konservativen Regierung, geführt von Bundeskanzler Sebastian Kurz, von der ÖVP. Und das sind nun mal die Rechten mit an der Regierung. Und alles, was sich um das Thema Flüchtlinge oder Migranten dreht, wird einfach nur negativ bewertet. Und das hat natürlich eine Wirkung. Und man kann sich auch die Umfragen anschauen. Also die ÖVP mit Sebastian Kurz, die hat bombastische Ergebnisse im Moment. Also sagen wir mal so, die offizielle Stimmung hat sich gedreht. Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen weg sind oder dass es niemanden gäbe, der darauf aufmerksam macht.
Worauf Sie aufmerksam machen, ist ja eigentlich eine Recherche gegen das Vergessen der Toten. Wer möchte denn diese Geschichten hören?
Sehr viele Menschen möchten diese Geschichten hören, denn eine Geschichte der Toten ist immer auch eine Geschichte der Lebenden. Wie gehen wir mit ihnen um? Denn ich glaube, sehr viele sind namenlos beerdigt, werden nie identifiziert. Man muss sich auch noch mal klar machen, wie die Leute ums Leben gekommen sind. Sie sind ja nicht irgendwie weg einfach, sondern sie sind erschossen worden. Sie sind erfroren in den Bergen. Sie ertranken in Grenzflüssen und jetzt im Frühjahr wird das wiederkommen. Sie sind von den Zügen überrollt worden, sie sind in Schlepperautos gestorben. Es gibt sogar Menschen, die Suizid begangen haben. Und der Umgang mit diesen Leuten ist eben auch ein Zeichen von Umgang mit Problemen der Welt allgemein. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und wenn man Tote verscharrt, dann ist es auch mit der Menschlichkeit gegenüber den Lebenden nicht weit her.
Einschätzung von Andrea Beer, ARD-Hörfunk-Korrespondentin im Studio Wien.
Weltspiegel, User-Fragen.
Diesmal sind es eigentlich keine Fragen, die uns über die sozialen Netzwerke erreicht haben, sondern Kommentare. Und viele davon sind so hasserfüllt oder menschenverachtend, so voller Vorurteile, dass wir sie hier nicht vorlesen wollen. Ich denke mir aber, Darko Jakovljevic, dass Sie davon auch schon einige gelesen haben unter Ihren Filmen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich lese das und lege es auch sehr schnell wieder weg. Wenn ich sehe, dass jemand beginnt, einfach die Angehörigen oder die Toten oder die Migranten, die da kommen, zu beschimpfen, dann bringt es nichts. Also da müssen wir, glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene halt eine Diskussion führen, die ich selber als Journalist vielleicht gar nicht leisten kann, weil die Menschen, die in solchen hasserfüllten Kommentaren sich ausdrücken, noch wahrscheinlich vor Ort ganz andere Probleme haben.
Ja, also ich muss sagen, dass ich das eigentlich ignoriere. Ab und zu schaue ich es mir an, damit ich weiß, was so Sache ist. Aber dass die Menschen bei diesem Thema ihren Rassismus ganz offen ins Netz, ja, ich muss fast sagen, reinkotzen, das ist ja nichts Neues.
Das war der Weltspiegel-Podcast Tod auf der Balkanroute. Eine Recherche gegen das Vergessen. Die Redaktion hatte Stefan Rocker. Am Mikrofon war Esther Saub.